Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanne und wir sprechen heute über Blue Eye Samurai. Und ich habe den Anime-Experten, den lieben Tim, heute im Abstandsstudio mit dabei. Moin, Tim.
Hallo, schön dabei zu sein.
Yay, ich freue mich. Wir sprechen nämlich über eine Serie, wo ich sagen würde, die robbt sich immer näher in meine Top 10 des Jahres, beziehungsweise sogar in meine Top 5. Geht es dir ähnlich vorab?
Ich würde sagen, ja, die hat auch gute Chancen, da reinzukommen bei mir.
Dann lass uns doch gleich loslegen. Und zwar Blue Eye Samurai, 8 Folgen seit dem 3. November von Netflix. Und wir müssen vorweg sagen, es ist ein 18er Titel und auch zu Recht.
Ja, das ist, wird einem relativ schnell klar gemacht, dass die nicht so viele Limits haben, was explizite Inhalte angeht.
Genau, also 18, ich nenne es dann immer so ein Action-Anime. Ich weiß nicht, ob das so auch der offizielle Name ist von solchen Inhalten. Aber ich habe jetzt auch in meinem Freundeskreis immer gesagt, ihr müsst es gucken. Sehr viel Action, aber ihr müsst reinschauen. Kannst du denn ganz grob mal beschreiben, worum es geht in Blue Eye Samurai?
Ja, klar, das kann ich machen. Und zwar geht es um, ich kann sogar erklären, woher die Idee kam und ursprünglich, bevor es losgeht. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Fakt. Und zwar, das ist nämlich erstellt worden von einem Ehepaar, Amber Noizumi und Michael Green. Und deren Grundidee kam her, die haben ein Kind bekommen. Und speziell die Ehefrau hat sich gefragt oder hat festgestellt, als ihr Kind zur Welt kam, dass sie sich gefreut hat, dass das Kind blaue Augen hatte. Und sie ist, glaube ich, jemand, die zumindest halb Japanerin oder japanische Eltern hat und er ist Amerikaner. Und sie hatte entdeckt, sie hat sich bei der Geburt irgendwie gefreut, auch schön, das Kind hat blaue Augen. Und hat sich dann aber überlegt, warum freue ich mich eigentlich so sehr darüber? Und gäbe es eine Zeit oder Periode, in der das vielleicht gar nicht als schön oder gut angesehen wurde. Und aus diesem Gedankengang heraus erschien ihr so ein bisschen die Grundidee von Blue Eye Samurai.
Krass. Genau, weil ich glaube, wir können vorweg sagen, das ist jetzt keine irgendwie Adaption von irgendeinem Buch oder einem Comic oder sowas, sondern es ist eine originäre IP.
Ganz genau, ja. Und ja, es geht darum, wir folgen erstmal einem jungen Mädchen. Es geht über mehrere Zeitebenen, aber es fängt an mit einem jungen Mädchen namens Mizu. Deren erstes Merkmal uns auffällt, dass sie sehr, sehr strahlende blaue Augen hat. Und das spielt allerdings zurzeit in der Edo-Periode in Japan und in einer Periode und Zeit, in der Kinder oder auch generell Ausländer keinen Zugang zum Land hatten und auch der komplette Einfluss von Ausländern verboten war auf das Land, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und ein Kind, was blaue Augen hat, war da konnten sie sicherer gehen, dass es im Prinzip eine Art Bastardkind war, so wie sie es zumindest angesehen hätten, aus eine Mischung aus japanischem Kind und Ausländer. Und das ist sie. Sie weiß nicht genau oder wusste nicht genau, von wem sie herkam. Sie weiß nur, dass es zu der Zeit, in der sie geboren war, 4 Ausländer gab, die in Frage kommen, vielleicht um ihr Vater zu sein. Und sie ist ihr im Prinzip von Anfang an als Außenseiterkind, dazu verdammt Außenseiterkind zu sein, wird von allen gemobbt und wenn sie Glück hat, nur gemobbt. Letzten Endes kann es auch sein, dass sie gejagt wird und von Leuten einfach umgebracht wird, nur darum, dass sie eben keine pure Japanerin ist.
Krass, und ich glaube am Anfang, ich weiß ja gar nicht, ob das ein Spoiler ist, aber genau, wir wissen am Anfang eigentlich gar nicht genau, dass sie eine Frau ist, aber ich glaube, es wird schon sehr, sehr schnell klar, oder? Also auch von der, wie sie animiert ist und wie sie spricht.
Ja, ziemlich. Ich finde, es ist ja auch, man hört es von der Stimme eigentlich auch ziemlich gut, finde ich. Und ja, genau, das ist nämlich auch noch klar. Und im Grunde ist ja auch der Gedankengang, wie ist jemand, der heutzutage als, ja, wie gesagt, für ihre Mutter als wirklich etwas Schönes und auch als etwas Besonderes gilt, wie ist das damals? Damals galt sie im Grunde als Art Monster. Nur für den Fakt wirklich dafür, dass sie wirklich andere Augen hat. Und letzten Endes als Frau hast du es in der Zeit sowieso nicht einfach gehabt und weniger Optionen gehabt. Und das ist das, was ihre alleine bloße Existenz für sie schon sehr, sehr schwierig macht.
Ich muss immer daran denken, es gab doch diesen Film mal mit Tom Cruise, oder? War das nicht irgendwie Last Samurai oder sowas?
Ja.
Erinnere ich mich da richtig? Spielte das in derselben Zeit? Ist das jetzt so 17. Jahrhundert Edo, ne? Da sind wir gerade.
Ich nehme an, dass es gern Ende der Periode oder ganz oder kurz danach gespielt hat. Also es wird, ich bin gar nicht sicher, wann sie den Film schreiben, aber sie brechen das ja auch so ein bisschen auf. Und die Frage ist auch, wie akkurat das im Vergleich noch war. Das muss man sich dann auch immer fragen, ob sie einfach gesagt haben, hey, der Typ ist eine Ausnahme gewesen, den wollten sie da haben im Vergleich zu anderen Leuten.
Das ist Tom Cruise halt.
Tom Cruise will man unbedingt im Land haben. Naja, also das irgendwie bin ich mir nicht ganz so sicher, wie korrekt sie da waren. Ja, und wie gesagt, wenn man sie einfach eine kurze Einführung zu ihr gegeben, aber der wichtigste Fakt für sie ist ja auch noch, dass sie sich im Grunde verstecken muss oder verstecken muss, wer sie ist, damit sie nicht in allerlei Schwierigkeiten gerät. Und sie beschließt im Grunde einen Rachefeldzug zu starten und im Grunde diejenigen zu bestrafen, die für ihre schwierige Existenz verantwortlich sind. Und da macht sie eindeutig die einen der vier möglichen ausländischen Kandidaten, die der sich in dem Land befinden, verantwortlich. Und die will sie umbringen.
Und ich finde es ja ganz interessant, Tim, weil normalerweise finde ich ja diese Racheplots extrem langweilig. Also wenn du mir, sag ich mal, gesagt hättest, ja, es geht um Mädchen und sie hat blaue Augen und ihr Vater ist irgendwie ein Weißer und es gibt nur noch vier Weiße in dem Land und sie sucht jetzt den einen und will Rache üben, hätte ich gedacht so, I don't care. Ich finde Rache immer irgendwie einen sehr simplen Plot. Aber im Endeffekt kann man ja schon vorweg sagen, simpel ist hier gar nichts. Es ist extrem komplex. Und ich würde fast sagen, dass die Komplexität vor allem auch durch die Charaktere entsteht. Würdest du mir da recht geben?
Die Charaktere im Kontext zu der Zeit, würde ich einfach auch sagen. Weil sie lernt mehrere Menschen auf ihrer Reise kennen. Auf ihrer Rachereise kennen. Und alle haben ein bisschen mit der Gesellschaft und ihrem Stand in der Gesellschaft zu kämpfen und machen das alle oder müssen das alle auf eine eigene Weise letzten Endes tun. Wir haben beispielsweise ihren Ringo, der ohne Hände geboren wurde. Und das ist in dieser Zeit auch ein Status gewesen, der dich ganz schnell, sobald du physisch irgendwelche Nachteile hattest gegenüber der Gesellschaft, über den durchschnittlichen Menschen, warst du eigentlich direkt von vornherein minderwertig. Egal, du hättest hochintelligent sein können, da wurde sofort drauf herabgeguckt zu dieser Zeit. Und es ist eben besonders spannend zu sehen, wie er damit umgeht und wie die Gesellschaft im Kontext damit mit ihm umgeht. Und es ist alles wirklich auch, hängt viel mit der Zeitperiode letzten Endes zusammen. Sie würde in der heutigen Zeit ganz anders behandelt werden, genauso wie Ringo unter anderem. Aber es ist alles zu einer Zeit, in der das gerade für Menschen mit bestimmten Merkmalen überhaupt nicht einfach war.
Obwohl ich ja einschieben muss, ich meine, ich kenne jetzt die japanische Kultur nicht so sehr, aber ich bin ja auch in Südostasien groß geworden und ich weiß, dass also in den 80ern und frühen 90ern waren auch immer noch Menschen mit Behinderung, wurde auch sehr, glaube ich, herabgeschaut, sag ich mal. Also dass das auch so alles, was so ein bisschen weg von der Norm ist oder was jetzt nicht dem traditionellen Schönheitsbild irgendwie entspricht, dass das immer noch sehr hart ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage auch noch ist, irgendwie in den 20ern, aber ich würde sagen, dass das generell in Asien auch schwierig ist.
Es ist was sich zwar überall bessert, aber in bestimmten Teilen langsamer vorangeschritten ist. Es ist so oder so, kannst du ganz ohne Probleme behaupten, dass es was heute noch davon übrig geblieben ist, zu der damaligen Zeit mal 10 ist.
Genau, das stimmt. Vielleicht noch ein Hinweis, was ich sehr schön fand. Du hast hier die Stimme auch schon genannt. Ich fand es auch sehr schön, Masioka spricht hier den Ringo im Original. Also ich habe es im englischen Original geschaut. Mhm. Und den kennen wir ja noch, falls wir uns erinnern, an Heroes.
Ja, unter anderem Heroes, genau. Und die Serie ist, das muss man sowieso von vornherein sagen, die ist gut, wirklich gut besetzt, was die Stimmen angeht. Kenneth Branagh ist der böse Brite, den wir, ich würde sagen, hauptsächlich vielleicht so als Hercule Poirot kennen.
Mittlerweile, ja.
In neueren stimmt. Sachen, aus Mord im Orient Express und ein paar anderen Sachen. Ich hätte den nicht erkannt mit seinem vom Akzent her. Aber der macht seine Sache auch sehr, 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 sehr gut. Wir haben Randall Park unter anderem. Der war in, ich glaube, Fresh off the Boat unter anderem müsste er sein, wenn ich gerade richtig gucke. Genau, Fresh off the Boat, Wonder Vision. Auch jemand, der eigentlich eine recht markante Stimme hat. Und wahrscheinlich so als fast noch prominentester unter den George Takei.
Stimmt.
Den wir natürlich als Star aus Star Trek vor allem kennen. Und ja, viele, viele bekannte Leute, die man mindestens schon mal irgendwo gesehen hat.
Ich fühlte mich ein bisschen schlecht, weil ich immer von euch Anime-Boys weiß, dass es ja immer so ein No-No ist, irgendwie die Serien auf Englisch zu schauen. Aber hier dachte ich, das ist ja de facto die Original-Synchro.
Ja, ich habe es in diesem Kontext nämlich auch auf Englisch geschaut, weil das ist tatsächlich, ist es die Original-Synchro, genau. Deswegen, ich denke mal, das kann man auch wunderbar machen.
Ich habe auch noch gesehen, dass hier zum Beispiel die Madame, denn es spielt ja auch, sage ich mal, Prostitution spielt auch eine Rolle, wird auch gesprochen von Ming-Na Wen, die ich ja sehr gern mag, die wir auch aus hier Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und zuletzt auch hier Mandalorian und so gesehen haben. Also das ist wirklich, finde ich, man kann da wirklich auf so die Suche gehen, wer spricht wen und woher kennt man den oder die.
Ja, auf jeden Fall.
Bevor wir zum Spoiler-Teil kommen, du hattest ja schon jetzt den Ringo, den Lehrling genannt. Vielleicht ohne zu spoilern, wer ist denn so dein Lieblingscharakter, der noch auftritt?
Lieblingscharakter? Und das ist schon wirklich schwer, weil viele, viele wirklich gut geschrieben sind, muss ich sagen. Lieblingscharakter. Ich mag Miso an sich, allerdings Lieblingscharakter. Ich würde fast sagen, ich mochte Madame Kaji sehr gerne. Mhm. Du gerade sagtest, die von Ming-Na Wen gesprochen wurde. Und die ist nicht alle Folgen, die ist, glaube ich, ab der vierten mit dabei, aber dann auch konstant. Und gerade deren Selbstbewusstsein in einer Welt, wo, oder sagen wir so, in einer Gesellschaft, wo es gerade für Frauen wie sie unglaublich schwierig ist, Respekt und Anerkennung zu bekommen, wie sie es trotzdem schaffte, sich dies zu holen, trotz auch ihres Berufs, trotz oder gerade wegen ihres Berufs als Bordellbesitzerin. Und ich finde, sie war wirklich sehr, sehr gut geschrieben und hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen.
Und ich finde es ja super schwierig, gerade wenn es um Prostitution geht, da, wie du sagst, irgendwie einen respektvollen, coolen Charakter zu bauen. Und ich fand auch, sie war alles, was um das Bordell sich spielte und drehte, war, fand ich, sehr bewegend und sehr cool gemacht. Also Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Mir gefiel aber auch vielleicht eine der weiblichen anderen Hauptrollen, auch Prinzessin Akami oder Kimi, sehr gut. Akami ist es, glaube ich.
Akemi heißt sie, genau.
Ach so, Akemi, genau, sie ist ja eigentlich so ein bisschen so die verwöhnte Tochter, ne, aus gutem Hause in Anführungsstrichen, die dann irgendwie zwangsverheiratet wird. Und ich muss sagen, also das ging mir immer sehr nah. Und ich fand diese parallele Storyline, die ja auch mit der Geschichte von Mitsu und ihrem Rachefeldzug so verwoben wird, sehr kunstvoll, finde ich. Also da war ich echt immer komplett hooked.
Und das ist auch eine Sache, die gerade in dieser Zeitperiode völlig normal war und eigentlich auch was ist. Wenn ich jetzt einfach mal neutral, ohne große Umstände da hineingeschaut hätte, hätte ich gesagt, ja, was soll sie dagegen machen? So waren die Zeiten, keine Chance dagegen, etwas dagegen zu tun. Was soll sie auch groß machen? Aber sie findet Wege. Und das ist halt das Spannende wirklich, wie sie diese Wege findet und wer ihr dann dabei hilft und wer nicht. Und wie sich dann ihre Wege eben mit unserer Protagonistin kreuzen.
Wir müssen auch erwähnen, dass einfach die Serie so unfassbar gut aussieht. Also wir haben ja schon gesagt, die Stimmen, die Synchro ist fantastisch, die Story ist super, das Plotting ist toll in den 8 Folgen. Aber visuell dachte ich die ganze Zeit, ich könnte jetzt nur hier Screenshots machen und die irgendwie versuchen auszudrucken und mir an die Wand zu pinnen. Du als jemand, der sehr viel Anime schaut, ist das ein besonderer Stil oder ein besonderer Look? Was sehen wir da? Es ist fantastisch.
Es ist ein eines der wenigen Beispiele von sehr, sehr gelungenem Mix aus 2D und 3D. Vor allen Dingen Computer-3D-Animationen. Normalerweise bin ich jemand, und ich würde fast behaupten, es geht einem Großteil der Anime-Community so, sobald sie irgendwo was sehen, was nach 3D aussieht. Wenn du siehst, wirklich CG detected, und wenn da deine Antenne angehen, denkst du noch, gucken wir mal hin, ob das überhaupt gut geht, weil das oft hakelig aussieht, fies heraussticht aus dem 2D, was schön handgezeichnet ist. Und in seltenen Fällen, in einigen, es gibt wenige Serien, die es können, aber es gibt welche, wie Demon Slayer konnte das zum Beispiel gut wirklich miteinander verweben, aber es ist, Arcane konnte diesen Stil auch, was eigentlich kein Anime in diesem Sinne ist, aber auch sehr, sehr ähnlich hineinkommt. Und ich finde, das ist auch das, was man am ehesten vergleichen kann vom Stil, der Stil von Arcane. Mm. Dieses handgezeichnete, gemischt mit sehr, sehr fein, säuberlich im 3D, was wunderbar miteinander verschmelzt. Und das ist wahrscheinlich eine Sache des Aufwands und des Budgets vielleicht auch, das richtig und gut zu verknüpfen. Und vielleicht auch des Zeitaufwands, weil Anime-Produktionen immer sehr, sehr eng gestrickt sind im Vergleich zu denen, vielleicht bei denen, diejenigen von Netflix. Weil ich nehme an, oder hoffe, und finde, das sieht man, dass sie hierfür mehr Produktionszeit gehabt haben als bei so einem saisonalen Anime.
Interesting. Okay. Was denkst du, wie lange sie daran gearbeitet haben? Also wir sprechen ja Jahre, schätze ich mal, ne?
Ja. Also wenn ich wirklich anhand des Arcane-Beispiels gehen würde, das ja wirklich weit über 5 Jahre. Ich glaube, wesentlich mehr sogar. Ich müsste mich mal wieder grob dran erinnern. Aber ich würde sagen, die haben mindestens auch 5 Jahre an den Animationen hier wirklich gearbeitet. Für eine etwaige zweite Staffel ist der Aufwand meistens etwas weniger, sodass sie nicht mehr 5 Jahre brauchen würden. Aber eines ist vielleicht optimistisch, vielleicht eher 2 Jahre noch daran brauchen, dafür brauchen, denke ich schon, weil es ist sehr viel handgezeichnet, aber es ist einfach eine unglaubliche Kunst und Koordination, das zusammen zu verschmelzen zu einem wirklich guten, gelungenen Ganzen.
Wahnsinn. Und wie gesagt, hier stimmt einfach alles. Also die Musik noch dazu. Ich weiß nicht, ich habe keinen, also mir ist es manchmal fast zu actionlastig, muss ich sagen, wenn ich in so ein Schnellfazit gehe, obwohl die Action-Szenen auch alle super cool und abwechslungsreich und künstlerisch waren. Ich muss aber gestehen, also ich bin nicht so der Action-Kampf-Szenen-Mensch. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist ein absolutes Highlight wieder des Serienjahres. Ich finde krass, dass Netflix uns wieder so einen Schatz gegeben hat, gern Ende des Jahres. Und es ist so ein bisschen, finde ich, am Anfang war ziemlich wenig Buzz drauf. Und so langsam kommt der Buzz und das freut mich. Aber wie gesagt, also wenn ihr noch Zeit habt, da irgendwie eine Serie reinzubringen, guckt sie euch an, auch wenn ihr vielleicht wenig Zugang habt zu Animationen oder Ähnlichem. Das ist einfach wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes mit unfassbar viel Liebe in allen Details.
Richtig, das ist ein schönes Vorfazit. Es steckt viel Emotionalität drin, es ist sehr viel Liebe in den Charakteren, sehr viel Liebe in Detail, in Animationen und Story gleichermaßen. Allein wenn man auch auf Zeichnungen und Co. guckt, es ist so detailliert in sehr vielen und an sehr vielen Stellen, weil allein, und da weiß ich immer, das ist was für dich auch immer spannend ist, das Kostümdesign. Die haben eine Kostümdesignerin gehabt. Und da fragt man sich, Kostümdesignerin für Animation? Ja, hatten sie. Eine, die sich wirklich, die täglich Vorträge dazu gehalten hat, wirklich. Und sich viel, 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 viel damit beschäftigt hat und quasi in einer Bibliothek gelebt hat, um sich hineinzulesen in die Kleidungsstücke und wie sie designt werden. Und auch vor allen Dingen die Unterschiede, wer wie was trägt. Kleines Detail ist zum Beispiel Misos Schal, warum, nicht nur wie der designt ist, sondern auch warum ist der überhaupt da, und das ist auch ein gleichzeitiges Mode- und Story-Detail, der ist unter anderem benutzt worden, sie benutzt den, um im Grunde ihren Adamsapfel zu verstecken, unter anderem.
Den nicht vorhandenen, meinst du?
Ja, der wäre an dieser Stelle. Genau, nicht vorhanden. Genau, exakt. Der wäre ja genau an dieser Stelle. Und deswegen trägt sie dieses Halstuch, weil das eins der Details wäre, was auffallen würde. Unter anderem. Also die haben sehr, sehr viel Liebe zu kleinen Details gehabt hier.
Genau, also schaut rein. Ich würde sagen, wir gehen in den Spoiler-Teil. Peaches.
Ja, gerne.
Und ich würde gerne mit dir eigentlich über eine meiner absolut liebsten Episoden, glaube ich, mit in diesem Jahr sprechen, nämlich Folge 5.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
The Ronin and the Bride. Und ich weiß noch, wie ich die Serie geguckt habe. Ich habe sie fast in einem Zug gesehen, weil ich so hooked war. Also ich habe irgendwann um, weiß nicht, 8 angefangen und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Und dann kam irgendwann so Folge 5, weißt du, wo man so den Moment hat, okay, gehe ich schlafen und schaue morgen weiter oder baller ich durch? Mhm. Und dann hörte man schon dieses, ich bin leider kein Japan-Experte, irgendwie dieses Geklöppel von diesem, ich nenne es Kabuki, von diesem Puppenspiel. Und dann eine Folge 5, die eigentlich 3 Erzählstränge so kunstvoll miteinander verwebt und dann noch dieses als Überhang dieses Kabuki-Theater macht, was so kunstvoll in Animation rübergebracht wurde, wie ich es noch nie gesehen habe in meinem Leben.
Ich würde gerne viel dafür geben, da dort mal die Drehbücher zu sehen, weil diese 3 Sachen parallel zueinander zu schreiben, ist unglaublich schwierig. Und das dann auch mit Animation und Schnitten zu verbinden. Die Folge ist so unglaublich gut zusammengestellt. Das erfordert unglaublich viel Planung, nämlich auch. Und wirklich, es ist eine Kunst für sich, so eine Episode zu schreiben und dann tatsächlich auch so zu animieren.
Genau, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht es ja eigentlich in dem Theaterstück darum, oder in dem Puppentheaterstück darum, dass sozusagen die Bride, die Braut, dann zu einem Monster wird, ne? Mhm. Und wir haben als Geschichte, als Basis-Background-Geschichte dann Mitsu und diese doch, finde ich, sehr berührende Geschichte mit ihrem, was war das, ein verstoßener Samurai, glaube ich, oder? War das ein Samurai? Ich glaube. Oder auch ein Ronin?
Er war eine Leibgarde auf jeden Fall von einem Lehnsherrn, meine ich.
Und dann natürlich parallel dazu, wie sie also da dieses Bordell verteidigen muss gegen die 1000 Krallen, eine wahnsinnige Kampfszene und Choreografie. Und diese auch schnitttechnisch, wie das verbunden wurde, ist, also ich muss mir die Folge, glaube ich, nochmal anschauen, weil ich das wirklich ein absolutes Meisterwerk finde. Ich wusste auch gar nicht bei diesem Kabuki, wenn Blut fließt, dass das dann so Bänder sind.
Ja, das ist zu der Zeit so gemacht worden. Und das ist das ist das Schöne. Man kann auch durchaus behaupten, wenn das in der Serie so ist, dass es tatsächlich so gemacht wurde, weil sie wirklich unglaublich viel Recherche betrieben haben und sehr, sehr viel, bis auf natürlich die klar fiktionellen Teile der Geschichte, aber alles, was so an Detail aus der Zeitperiode ist, ist sehr, sehr gut nachgeschaut worden und auch sehr, sehr akkurat wirklich. Und das miteinander zu verweben ist super. Die ganzen Bildkompositionen sind auch die Farbgebung, es ist alles, es fließt so schön ineinander über.
Vor allem, was, ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst, aber was ich dann so genial fand, dann ist die Folge vorbei und es endet ja auch, sage ich mal, sehr, sehr blutig, ne? Also erstmal diese Liebesgeschichte fand ich ja auch sehr bewegend, ehrlich gesagt. Ich fand, der war auch gut gezeichnet. Und dann tötet er ja die Mutter, weil beide sich sozusagen anklagen, sie verraten zu haben.
Genau.
Und ja, ne, er sagt so, ja, ich war es nicht, ich lieb dich doch. Und dann tötet sie ihn. Ne? Und sie wirft einfach nur ein Messer, er ist tot und sie geht weg, sozusagen. Ja,
für Miso ist es einfach an der Stelle nur, ist es eigentlich egal, wer es war.
Genau.
Für sie ist es vorbei an dieser Stelle. Deswegen greift sie auch gar nicht mehr ein, nachdem er sie erwürgt, nämlich und dann so ihre Mutter erwürgt und sie wirft wirklich auch wirklich nur noch locker und verbittert einfach ihr Schwert in ihn rein und dreht sich um.
Und dann nachher beschützt sie ja auch Akimi nicht. Also dann besiegt sie also die ganzen Krallen, ein riesen Blutmassaker. Aber Akimi fleht ja auch noch und bittet sie, ne, beschütze mich und sie sagt einfach so, nein, nimmt sie mit.
Das ist die erste Szene wirklich, wo ich auch nicht sicher war, also bisher war sie nachvollziehbar und auch so sympathisch und dann das ist die Frage, wo man sich mal erstmal denkt, man fand bis dahin immer, ach, so kalt ist sie eigentlich gar nicht. Mhm. Sie hat ja ihre Gründe, das so zu sein, wie sie ist. Und sie beschützt ja auch Leute und nimmt ja auch Ringo mit. Und na, also man hat immer das Gefühl, sie wirkt eher kalt und unter ihr hat sie noch viele Gefühle und auch Mitgefühl. Aber an dieser Stelle denkt man plötzlich, oh, Hat man sich vielleicht sogar geirrt in ihr an diesem Punkt? Und das war ein wirklich spannender Moment auf jeden Fall.
Ja, und ich habe das Gefühl, der Zuschauer oder die Zuschauerin ist ja dann auch so ein bisschen wie Ringo, ne? Er ist ja auch ganz entsetzt davon und gibt dir dann sein kleines Bimmelkätzchen da zurück. Und du denkst so, ja, oh Gott, was soll ich fühlen, weißt du?
Er ist ja auch immer ein bisschen ihr naives, aber auch idealistisches Gewissen so ein bisschen. Er hat Vorstellungen, wie sie sein sollte und wie er hofft, wie sie auch wirklich ist. Und in dem Moment, in dem er feststellt, er glaubt ja weiter eigentlich an sie, aber sagt eben im Grunde, wenn sie sich so verhält, dann ist sie nicht die Person, die sie sein könnte, nicht die gute Person, von der er glaubt, dass sie ist.
Obwohl sie ja auch sehr fair darin ist. Ne? Sie sagt ja immer, ich bin kein Samurai, ich habe keine Ehre, mir geht es nicht um Liebe, mir geht es nicht um Freundschaft, ich will meine Rache und mehr nicht.
Man glaubt es ihr aber nie so richtig, oder? Mm. Man glaubt irgendwie, dass sie doch für die Schwachen, für Leute eintritt. Und das, man hat irgendwie immer das Gefühl, das müsste doch so sein, einfach aufgrund ihrer Herkunft, dass sie das verstehen müsste, wenn es und eben nicht so kalt und hart ist, wie das Land, das sie zu dem gemacht hat, was sie ist.
Aber das fand ich auch so schlau, dass auch dieser Charakter, dass man auch einem weiblichen Charakter vor allem auch diese Nuancen und diese Differenziertheit auch erlaubt, weil ich auch das Gefühl habe, so gerade in den letzten Jahren, wenn ich dann so weibliche Heldinnen habe, dass die dann immer so Superheldinnen sein mussten und alles irgendwie so perfekt konnten und nie irgendwelche Fehler hatten oder irgendwelche Zweifel oder ähnliches. Und hier finde ich, ist es auch sehr genial und ein schönes Beispiel, wie du so einen organischen, wahnsinnig komplexen weiblichen Hauptcharakter machen kannst, der ja trotzdem auch sehr overpowered ist. Sie ist ja mit Abstand die beste Kämpferin, aber trotzdem wirkt es halt nicht wie so komische andere weibliche Charaktere, die irgendwie so null glaubwürdig sind.
Es ist, ihr ist nicht einfach die Unfehlbarkeit in die Wiege gelegt.
Ah, sehr schön.
Das macht sie wesentlich nachvollziehbarer als Charakter. Klar, sie hat super Anime-Eigenschaften, dass sie sehr, sehr schwer zu besiegen ist, selbstverständlich. Aber das gehört aber auch ein bisschen zur Natur dieser Geschichte. Wenn sie zu einfach fallen könnte, dann wäre die Geschichte auch, wenn die zu realistisch wäre, dann würde sie auch ganz schnell fallen.
Das stimmt.
Das wäre nun mal so. Und witzigerweise sieht man auch an der einen Stelle, in der sie unter dieser Tür liegt und sich danach dann rauswindet, wie sie von welchen Filmen teilweise, da war eine Kill, also so eine eindeutige Kill Bill-Inspiration. Sie macht ja sogar diesen Schwert-Breakdance, in dem sie dann die Füße durch die Gegend fliegen, der ist 1:1 aus Kill Bill. Ich finde, das haben sie, glaube ich, auch bei ihren Inspirationen geschrieben. Ist schon ganz witzig, dass man es an einigen Stellen wirklich klar erkennt, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht, aber ohne wirklich zu sagen, das borgt sich das davon in diesem Sinne oder es klaut richtig was daraus, sondern man sieht so ein bisschen, sie sind so ein bisschen von dieser Art Charakter inspiriert worden.
Ich finde, das ist ja auch fast wie so ein Kopfnicken, ne? So, hey, das war cool, ne? So eine Hommage irgendwie, ne? Wir denken an euch, ihr habt es cool gemacht damals.
Ja, definitiv, ja.
Vielleicht noch ein Punkt zum Abschluss auch von Episode 5, weil das finde ich nämlich auch so genial, wenn dann das Kabuki-Theater endet dann natürlich, ne? Mit Akimi, die abtransportiert wird und dann natürlich wieder in ihre Zwangsehe muss, dass dann aber das Theaterstück vorbei ist und sie dann im Publikum sitzt.
Ja. Das ist die dritte Dimension gewesen, oder? Normalerweise denkt man immer, oh, wir haben das eine, ist die direkte Metapher in Beziehung zu dem anderen, was wir da sehen. Das ist das wirklich, das steht in direkter Beziehung, aber das ist noch eine dritte Dimension, dass jemand, der sich die eine andere Metapher gerade anschaut, auch noch mit darin verwoben wird, als dritte Dimension quasi dazu. Das ist das, was das wirklich auch besonders ist. Und das ist das, mit dem man auch überhaupt nicht rechnet.
Überhaupt nicht.
Weil so Parallelmontagen mit Vergangenheit und Gegenwart, die kennt man ja. Also die war besonders gut gemacht, aber man kennt es und man hat das schon mal gesehen und weiß eigentlich was und man denkt, man weiß, was man davon zu erwarten hat. Und dann kommt dieser dritte Part noch dazu und überrascht einen wirklich. Das fand ich, das ist das, was das auch so besonders macht, in meiner Meinung nach.
Also da saß ich wirklich danach und dachte, oh, weißt du, so Applaus, wow. Weißt du?
Ja.
Ja.
Also es hat so viele, auch allein die Geschichte ihrer Vergangenheit, wo man wirklich das erste Mal wirklich sieht, oder nicht das erste Mal, aber nochmal extrem deutlich sieht, wie sie nur das sein kann, was sie ist, als sie mit ihrem Ehemann wirklich anfängt, spielerisch zu kämpfen und mit ihm Schwertkampf zu üben. Und normalerweise, heutzutage würdest du das so einordnen, dass er sagt, oh, du kannst ja auch was, nicht schlecht. Und aber plötzlich ist sie ihm zu stark und er ist wirklich so erschrocken von ihr, dass er sie als Monster bezeichnet. Und das war, finde ich, ein unglaublich packender Punkt, wirklich. Dass er sagte, er ihr viel zutraute, super liebevoll war, aber es kam an einem Punkt, wo er sie auf einmal nicht mehr als Mensch ansah, so richtig.
Ja, und es war so traurig, weil sie ja auch, weißt du, sie ist so verliebt in ihn, weißt du, die haben so eine schöne Zeit zusammen, alles ist irgendwie so perfekt und dann kämpfen sie und du denkst auch so, sie kann endlich mal so sein, wie sie ist mit ihm und sie dann noch so spaßeshalber ihn dann besiegt und dann küsst und er, genau wie du sagst, sie so geschockt anguckt und sagt so, nee, sorry, du bist ein absolutes Monster, weg mit dir.
Ja, es zerbricht für sie einfach alles. Das ist der Moment, in dem sie sagte, jetzt kann ich kann endlich ich selbst sein und auf einmal zerbricht das alles vor ihr. Die Welt, sie dachte, hatte gerade die Hoffnung, ich kann so sein, wie ich will. Es ist doch noch Licht in dieser Welt, die sie nie gesehen hat. Vielleicht muss sie ihre Rache gar nicht üben und auf einmal mit einem Blick von ihm zerbricht das auf einmal.
Oh, ja, also wirklich fantastisch. Ich glaube, wir können dann fast schon weitermachen, weil dann eigentlich spitzt es sich immer weiter zu. Also Episode 6 ist dann natürlich die krasse Borg, was eigentlich fast wie so eine Einzelepisode ist. Es kam mir so ein bisschen vor wie so ein Computerspiel, wo ich jetzt irgendwie so den Endlevel irgendwie erreichen muss.
Das wollte ich nämlich auch sagen. Genauso kam es mir auch so mit den Fallen, über die sie rüberhüpft. Mhm,
genau. Und, ja. Die Schleichmission. So. Was ich sehr genial fand, war, das wusste ich gar nicht, dass es das damals schon gab, wie dann immer die Bösewichte sozusagen oben im Turm das so überwachen können mit diesen Spiegelkameras fast. Mhm. Das fand ich wahnsinnig spannend.
Haben sie sich wahrscheinlich so ein bisschen ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es sowas tatsächlich gab. Das würde mich mal interessieren, ob es solche Konstruktionen damals überhaupt gab oder ob sie sich das ausgedacht haben dafür. Aber es macht es ja auch spannender, wirklich, wenn die parallel das sehen und sich Gedanken dazu machen. Du hast ja auch die unterschiedlichen Reaktionen von den Bösewichtern. Ne? Der eine ist total gelassen und hat seine Fälle, der andere kriegt immer mehr Panik.
Und ich finde auch geil, dass sie dann ja auch wirklich verletzt ist irgendwann. Also sie ist ja nachher irgendwie blutüberströmt, sie humpelt. Also das ist ja, sie marschiert da jetzt nicht einfach durch so einen easy Parcours irgendwie und kommt da so super easy raus, sondern sie ist ja auch sehr, sehr oft einfach in der Serie auch schwer, schwer, schwer verletzt.
Ja, das ist ja auch der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, dass sie eben nicht zu perfekt ist. Sie ist, klar, es ist nicht realistisch, dass sie sich da alleine komplett gegen 20 Leute durchschnetzeln kann ohne Probleme, aber es ist so ein bisschen dieser kleine Fünkchen, nennen wir mal so John Wick-Realismus, ne? Der kann sie alle platt machen, aber kriegt trotzdem was ab, weil du bist jetzt nicht so unfehlbar und so Superman, dass alles komplett an ihr vorbeigeht. Und das erdet das zumindest in einem Moment, in dem es, sagen wir mal, sehr Anime wird, erdet das doch ein klein bisschen die Geschichte trotzdem noch ein bisschen mit, weil sie auch ja im Grunde sehr realistisch und erdig und bodenständig gehalten ist ansonsten.
Und es kulminiert eigentlich dann am Ende in einem riesen Showdown mit eigentlich, das ist auch wieder so eine Parallelstoryline, ne? Mit Akemis Hochzeit und Fowler, der jetzt irgendwie Waffen ins Land geschmuggelt hat und da irgendwie den großen Coup organisiert.
Genau. Was ich ja auch noch sehr, sehr, eigentlich fast schon noch einer meiner Lieblingsdialoge oder Sprüche war, ist, wenn Akemi von den beiden, die kriegt ja so zwei Handmaids im Grunde, ne? Die sie unterstützt, ja. Die sie auch überhaupt nicht leiden können, ja. Und sich untereinander, und die ihr dann sagen, ich hab das Original im Englisch, nämlich auf Englisch noch auf dem Kopf, im Kopf, wo sie ihr sagen, dass sie eigentlich nicht irgendwie sich viel trauen sollte, sondern ihr Originalton ist, a wife should be like tofu, unnoticed, colorless and bland. Okay, das ist genau so ein bisschen was die Erwartung dieser Zeitperiode widerspiegelt ein bisschen und wie tatsächlich nicht nur sowohl Akemi als auch genau Misu das komplette Gegenteil von diesen Erwartungen natürlich ist und dass es das komplett auf zwei Welten nämlich trifft, auf die harte Realität, gegen die sie sich kaum wehren können, aber wirklich dann auf einen Charakter und auf einen Willen, der jemand, der gewillt ist und den starken Willen hat, sich dagegen trotzdem unter diesen schwierigen Umständen zu erheben letzten Endes. Akemi lernt ja auch dann so ein bisschen ihren neuen Ehemann zu manipulieren gleich und ja, es ist wohl, sie schöpft Kraft wirklich aus denjenigen, die wollen sie im Grunde verhöhnen damit so ein bisschen. Und daraus zieht sie aber Kraft, was ihren Charakter wirklich auch besonders spannend nämlich macht auch.
Und ich fand das nachher auch recht spannend mit ihren, was sagtest du, Handmaidens, ne? Nachher, da war ja auch noch ja. So, sind noch so Twists drin, die finde ich auch sehr überraschend sind. Denn wir müssen jetzt einmal wirklich in das Finale gehen. Also dann trifft natürlich Mitsu auf Fowler. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen Cliffhanger sehen. What the fuck?
Ja, das ist sehr, sehr offen, wirkt es für eine zweite Staffel vor allem, da man sich jetzt überlegen muss, könnte nicht die zweite Staffel sogar einen komplett neuen Cast haben, weil unser Ende ist ja, wenn wir es dann mal jetzt, und jetzt Vorsicht alle, die es nicht hören wollen, am Ende bricht sie nach Europa, nach England auf einem Schiff und ist alleine. Ohne mit Fowler im Schlepptau, ohne Unterstützung, die wir kennen. Und im Grunde öffnet das ja die Bühne für England in eine ganze Staffel letzten Endes. Also komplett ein kompletter Szenenwechsel und ein kompletter Charakterwechsel letzten Endes.
Ja, und ich wusste gerade gar nicht genau, weil wir haben ja erfahren, also weil ich es richtig verstanden habe, ist es doch so, dass Fowler sagt, er ist nicht unbedingt der Vater von ihr, aber er hat sozusagen die Information, wo die anderen drei Männer sind, damit sie endlich herausfindet, wer der Vater ist.
Genau. Ja, und es spricht ja auch ein Hinweis dafür, dass er nicht der Vater ist, wenn man es in dem, und das ist eine der düstersten Szenen, finde ich, in der ganzen Serie, wenn Mitsu entdeckt ja auf ihrem Weg zum Schloss ganz viele Skelette, auch Skelette mit von Kleinkindern, mit erwachsenen Skeletten quasi direkt darunter. Und er im Grunde sagt, ja, alle Bastardkinder, die er gezeugt wird, die sind da alle unten gelandet und umgebracht worden. Und das spricht natürlich auch so ein bisschen dafür, wenn das sein Modus operandi jedes Mal war, dass sie eben nicht diejenige ist, die zu ihm, die wirklich sein Kind sein kann, weil er sie ja im Grunde all seine Kinder gleich mit entsorgt hat.
Bitter, ne? Aber findest du das denn gut, dass wir jetzt potenziell, wie du sagst, eine zweite Staffel, wenn wir hoffentlich eine zweite kriegen, aber ich hoffe sehr stark daran, dass wir dann in England sind, weil ich fand das Besondere an der Serie schon diese krasse Darstellung von Japan im 17. Jahrhundert. Will ich jetzt wirklich England sehen im 17. Jahrhundert?
Und die andere Frage ist nämlich, schalten sie parallel, weil sie eigentlich ja Akemi aufgebaut haben und jetzt sie ja auch viel zu tun hat noch dort, wo sie ist. Und mit ihrer, schalten sie dann parallel zu Akemi und dann nach England? Machen sie es vielleicht so, dass Mitsu nach England geht, um die da dort zu entführen vielleicht, um wieder nach Japan rüber zu schippen? Aber warum sollte sie es machen? Eigentlich, Rache ist Rache, die kann sie dort genauso üben letzten Endes. Es ist schwierig zu sagen, wie das jetzt gehandhabt wird. Zumal auch, wie soll sie nach Japan zurückkehren? Das ist äußerst schwierig, weil zu dieser Zeit, das ist ja auch eigentlich eine der Prämissen, das ist diese Zeit, und es wurde Sakoku genannt, also sowas wie abgeschlossenes Land, so ein bisschen so mehr oder weniger hieß. Es war ja die Periode, in der auch nichts aus dem Ausland nach Japan dringen durfte. Kein Schiff durfte Japan eigentlich verlassen oder nach Japan zurückkommen aus dem Ausland. Diejenigen, die das gemacht haben und keine Sondererlaubnis hatten, die wurden zum Tode verurteilt tatsächlich. Und zwar, es steht wirklich unter Todesstrafe, dort hinaus zu segeln und wieder zurückzukommen. Kommst du wieder zurück, bist du im Grunde geliefert. Es war ja damals, es wurde so gemacht, sie wollten die christlichen Einflüsse der Portugiesen und Spanier im Grunde abwehren bzw. aus ihrem Land halten. Und deswegen bin ich gespannt, wie kann sie überhaupt zurück? Geht das überhaupt? Vor allen Dingen bedenken sie das, weil ich finde, sie sind sehr gut ins Detail gegangen bei ihrem Darstellung. Und das ist bestimmt was sie berücksichtigen würden. Wie funktioniert die neue Staffel? Es ist für mich auch ein großes Fragezeichen, wie sie es machen wollen, ehrlich gesagt. Und Tapetenwechsel wäre interessant, finde ich, kurz. Über die ganze Staffel? Ganz ehrlich, es kommt wirklich darauf an, wie gut und spannend sie es dort gestalten. Vor allen Dingen wollen wir auch, dass sie neue Nebencharaktere jetzt auf einmal bekommt.
Ich würde gerade sagen, weil jetzt, du sagtest ja schon, die Nebencharaktere wurden aufgebaut. Wir haben ja noch zwei Nebencharaktere gar nicht erwähnt, vielleicht nur ganz kurz. Wir haben noch natürlich den Swordmaster von ihr, den ich ja auch sehr, den Blinden, der so ehrlich ihr Vater, so eine Vaterfigur natürlich dann gibt, auch finde ich sehr, sehr schön immer und sehr detailreich immer gezeigt, wie jetzt so Schwerter entstehen, also diese große Schwertkunst irgendwie von, die japanische Schwertkunst, wie da irgendwie mit verschiedenen Materialien Schwerter hergestellt werden, dass die halt nicht irgendwie super sauber sind, sondern dass da irgendwie auch was gemischt werden muss. Das fand ich wahnsinnig schön. Und wir haben natürlich noch Taigen, Den haben wir ganz vergessen zu erwähnen.
Ja, Taigen ist der Samurai, der im Grunde ihr folgt und ihr hinterherläuft. Und das finde ich auch ein sehr, sehr super spannender Grund, um seine Ehre wiederherzubekommen im Grunde. Duellmeister wurde von ihr mehr oder weniger besiegt. Er hat so ein kleines Schlupfloch gefunden, mit dem er sich quasi rausreden konnte, dass er ja nicht direkt besiegt wurde, weil es kein offizielles Duell war. Und allerdings, er wird ja auch, und das war ja auch eine interessante Sache, er trennt sich ja im Grunde von Akemi am Ende. Stimmt. Weil sie ihm ja sagt, sie hat noch was zu tun und er will eigentlich nur das einfache Leben mit ihr haben und glücklich werden. Jetzt, wo er das nicht hat, wo geht er hin? Es wäre eigentlich nahe, dass er vielleicht tatsächlich mit Miso mitgeht, aber sie ist ja schon mit ihrem Schiff los. Deswegen ist auch die Frage, was wird jetzt momentan aus ihm?
Weil ich glaube auch, eigentlich müsste das so sein, genau wie du sagtest, dass sie vielleicht die ersten 2-3 Folgen in England ist, aber dann vielleicht irgendwie feststellt, dass irgendwie andere potenzielle Väter noch in Japan sind oder so, oder? Ja. Es muss eigentlich zurück nach Japan gehen.
Oder Taigen und Ringo gehen mit einem Schiff, fahren mit einem Schiff hinterher. Also das sind die einzigen Möglichkeiten, die ich sehe, die sie wirklich haben, wenn sie nicht die ganze Staffel in England machen wollen und stattfinden lassen wollen. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wie sie es machen. Ich nehme an, wenn man so einen Cliffhanger einbaut in dieser Dimension, dann wird man einen langfristigen Plan für die Geschichte haben.
Ah, das stimmt, ja, hast du recht. Ich hoffe es.
Bisher, finde ich, war die Geschichte fantastisch. Im Zweifelsfall, so gut wie sie jetzt war, würde ich sagen, ich versuche den Machern wirklich momentan da zu vertrauen. Mal sehen.
Und wir haben ja jetzt, genau wie du sagst, es dauert ja ein paar Jährchen, ne? Denn jetzt Arcane, können wir eigentlich in 24 drauf hoffen?
So wie es gehört habe, ja, zum Ende war, glaube ich, neulich haben sie was von sich hören lassen. Ich meine, es war Ende nächstes Jahr, ja.
Weil das wäre ja für mich ganz schön, wenn wir dann immer ein Jahr Arcane hätten, nächstes Jahr Blue Eye Samurai. Dann wieder Arcane, dann wieder Blue Eye Samurai.
Das sind die guten Netflix, die guten Netflix-animierten Serien, auch hybrid-animierten Serien. Wie gesagt, Netflix hat, es gab ein paar Anime-Serien, die Netflix liebt sein 3D und es gibt viele Serien, die ich schon fast unguckbar fand, weil es so furchtbar hässlich aussieht. Oh, und also es gab ein paar. Es gab ein, zwei, die ich versucht habe, dann dachte ich, na, vielleicht reißt es die Geschichte raus und wenn es die Geschichte nicht komplett rausreißt, war es nix. Hier war Budget und Leidenschaft hinter. Muss so gewesen sein, sonst kannst du das nicht auf dem Niveau animieren. Und das ist das, was leider insofern bei 3D gemacht werden muss, wenn man es verschmelzen muss. Ohne gutes Budget sieht es furchtbar aus. Das schmeißt Netflix zu oft bei anderen Serien zu sehr rein und dann wird es nichts. Hierbei ist es einfach eine andere Dimension gewesen und eine ganz andere Art von Stil dadurch letzten Endes und Aufwand.
Welcher Stil war denn Cyberpunk Edgerunners?
Das war klassisch 2D Animation. Oh. Also sie hatten sicherlich hier in der eine oder andere 3D mit drin, aber das war so wenig und auch dann gut gemacht, dass es einem nicht groß auffällt oder wirklich drin aufgegangen ist. Aber hier ist es wirklich sehr, sehr, sehr viel der Style. Die ganzen Bewegungen, das ist das, was man sieht. Und das ist auch das Schwierige, wirklich die Bewegung flüssig zu gestalten.
Ah, deswegen sehen die Kampfszenen so gut aus?
Ja, die sind 100% auch gemotion-captured ursprünglich. Das wird so eine Videospieltechnologie wirklich gewesen sein im Grunde. Das wird so ein Motion Capturing, was du auch in Videospielen siehst, gewesen sein. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass man die so gut aussehend hinbekommt und so flüssig.
Ich hoffe, dass es irgendwann noch so ein Making-of-Video gibt oder so, wo wir die alle mit ihren Punkten sehen.
Bestimmt, das machen sie immer gerne eigentlich. Netflix hat immer so ein paar nette Fun-Fact-Seiten und auch mal immer mal wieder Videos, wo man echt viele schöne Hintergründe darüber erfährt. Von daher kann man mitrechnen, dass man darüber mal was sieht, denke ich.
Genau, wir packen auch die offizielle Blue Eye Samurai Hintergrundseite auch in die Shownotes. Tim, wo kann man dir denn noch vielleicht so in Social Media folgen? Bist du noch irgendwo?
Ja, man findet mich bei X unter @quacklesays.
Ich bin @HannahHuge bei Twitter, X. Und @MediaWhore auf Instagram und auch Blue Sky. Und schreibt uns auch gerne an podcast@serienjunkies.de, wie euch Blue Eye Samurai gefallen hat, was ihr euch vorstellen könntet eigentlich für eine zweite Staffel, wie sie die bauen können. Und vielleicht noch so der kleine Hinweis, wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne auch mal in die WhatsApp-Channels, falls ihr Lust habt, da noch einem Channel zu folgen. Wir betreiben auch den Serienjunkies WhatsApp-Channel. Da kriegt ihr so 2-3 News am Tage, so die Hauptnews und vielleicht ein paar witzige Hintergründe. Also schaut da gerne auch vorbei. Das war's, Tim.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Also, dann bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.